Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein reicher Mann ist häufig nur ein armer Mann mit sehr, sehr viel Geld. Das sagte einmal einer der Begründer des modernen globalen Jet-Set-Lifestyles, Aristoteles Onassis. Wir werden heute den Blick in die Seele eines sehr reichen Mannes tun, zu einem Zeitpunkt, als er sehr wenig hatte. Unser Psalm, das ist das Lied eines Mannes, der komplett am Boden sein müsste. Er ist vom König im Palast zum Obdachlosen in der Wüste geworden. Er ist verlassen, verhasst, verraten, verschrien, verfemt, verfolgt. Sein Leben ist nichts mehr wert. Wir haben es eben gerade gehört, irgendwelche hergelaufenen Leute wagen es, ihn zu beschimpfen, ihn mit Dreck und Steinen zu beschmeißen. Und er wehrt sich nicht. Er ist am Ende der Welt, am Ende seines Ruhmes. Er hat kaum Wasser, kaum Kraft. Früh am Morgen steht er auf. Wie hört sich sein Lied wohl an? Schauen Sie mit mir hinein. Psalm 63, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren und matten Land, ohne Wasser. So schaute ich aus nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich preisen, solange ich lebe. Meine Hände erheben in deinem Namen. Wie von Mark und Fett wird satt meine Seele. Und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund, wenn ich an dich denke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen. Denn du bist meine Hilfe. Und ich will jubeln im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich. Doch jene trachten mir nach dem Leben, sie wollen es vernichten. Sie sollen verharren in die Tiefen der Erde. Man soll sie hinschütten, der Gewalt des Schwertes. Beute der Schakale sollen sie sein. Doch der König wird sich freuen in Gott. Sich rühmen jeder, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Ist das Lied eines armen Opfers, eines Mannes gezeichnet vom Leben, eines Geschlagenen? Nein, es ist genau das Gegenteil. Reichtum, Freude, Zuversicht, Power, Freude, Neudeutsch, Resilienz, all das hören wir hier. Wie ist das möglich in dieser Situation? Psalm 63 bietet einen Schlüssel in die Schatzkammer Davids. Spurgeon hat einmal gesagt, die Psalmen sind die Schatzkammer Davids. Und hier im Psalm 63 finden wir den Schlüssel zu dieser Schatzkammer. Und deshalb möchte ich Sie dazu einladen, mit mir jetzt gemeinsam nachzuforschen, in diesen Psalm hineinzugehen und diesen Schlüssel an uns zu nehmen, um riesige Schätze zu heben, die nicht vergänglich sind. Und dazu brauchen wir die Hilfe Gottes. Und deshalb darf ich noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich, wir bitten dich um deine Weisung, tue wohl deinem Knecht, tue uns wohl, dass wir leben und dein Wort halten. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Wir sind ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor uns. Amen. Davids Leben, das ist nicht nur der Stoff, aus dem für manche Leute vielleicht Träume gemacht sind, ja einmal so sein wie David mit seiner Steinschleuder gegen Goliath, sondern es ist auch der Stoff für Netflix-Serien. Es gibt aktuell eine unter dem Titel House of David, also das Haus von David. Der Titel dieser Serie macht deutlich, dass David nicht nur als Einzelperson faszinierend ist, sondern mit allem drumherum, also mit seiner ganzen Familie, seinem ganzen Haus. Ein Haus voller Dramen und Intrigen. Und genau eine solche Intrige mitten aus seinem eigenen Hause heraus ist der Grund, warum David in die Wüste fliehen muss und diesen Psalm schreibt. Das finden wir in Vers 1 beschrieben, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. In diesem Psalm kommen wir ganz nah ran an die Person von David. Wir erhalten ein Fenster in seine Seele und in sein Leben. Wir wissen nämlich von zwei Situationen, im Leben von David, wo er in die Wüste Juda musste. In beiden Fällen war es keine Safari, ja, so schlafen unter dem wunderbaren Wüstenhimmel mit Sterne-Watching, sondern David ist in beiden Fällen der Gejagte auf Leben und Tod. Beim ersten Mal wurde er von Saul gejagt. Innerhalb von kürzester Zeit, Sie wissen das, wurde David vom gefeierten Goliath-Bezwinger, vom treuen Heerführer, vom Schwiegersohn zum Ausgestoßenen, zum Vogelfreien. Saul neidete ihm, dass David beliebter war als er und sah ihn als Gefahr für seinen Thron an. Das war das erste Mal, dass David in der Wüste Juda war. Aber zu dieser Zeit war er eben noch nicht König. Und in Vers 12 lesen wir, dass es um den König geht, der diesen Psalm schreibt. Insofern sind sich die meisten Ausleger einig, dass diese Zeit die zweite Wüstenzeit Davids in Jesaja sein muss. Und hier war die Situation, man mag es kaum glauben, noch schlimmer als beim ersten Mal. Denn dieses Mal wurde David nicht von einem ehemals väterlichen Freund verfolgt, sondern von dem eigenen Sohn, den er sehr lieb hatte. Den er mal im Arm gehalten hatte als kleines Kerlchen, den er auf seinem Schoß hatte sitzen haben und der ihn umbringen will. Welches Szenario kann schlimmer sein für einen Vater? Aber genau so ist es. Und wir haben diese Situation beschrieben gesehen in unserer Lesung. Und man muss auch zugeben, David hatte diese Situation selbst mit verschuldet. Zum einen war es die Strafe Gottes für seinen Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihrem Ehemann Uriah. Und zum anderen war dieser Aufstieg von Absalom eine Folge von Davids falscher Nachsichtigkeit mit ihm und mangelnder Konsequenz als König und Vater. Und Absalom nutzte dies aus und vereinte einflussreiche Männer aus Davids Herrschaftsapparat hinter sich. Und außerdem schleimte er sich beim Volk ein, indem er folgendes Narrativ verbreitete. Mein Vater, der hat keine Zeit für dich, aber ich kümmere mich um deine Anliegen. Schließlich erzählte er David, dass er ein frommes Gelübde getan habe und das müsste er erfüllen. Er ging nach Hebron und ließ sich dort zum König ausrufen. Und Absalom war sehr geschickt in seiner Taktik. Er säte hintenrum durch schlechtes Reden über David Misstrauen. Dann machte er sich selber zum vermeintlichen Anwalt der ach so armen Untertanen Davids. Und das Ganze wurde dann fromm als von Gott gewollter Herrschaftswechsel eingekleidet. Und hier gibt es übrigens eine spannende Parallele zwischen Absalom und Saul. Beide waren sehr bemüht darum, ihre Hinterlist einen frommen Anstrich zu verpassen. Und das Schockierende ist, diese Taktik scheint aufzugehen. David muss fliehen. Absalom scheint tatsächlich in der Lage zu sein, seinen Vater wegzuputschen. 2. Samuel 15, 13 bis 14, wir haben es gelesen. Da kam ein Bote und meldete David, das Herz der Männer von Israel hat sich Absalom zugewandt. Und David flieht mit seinen ganzen Großen. Man hört förmlich die Panik. In 2. Samuel 15, Vers 23 erhalten wir dann eine Impression davon, wie dieser Weg von David aussieht. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, also die, die ihn vorbeigehen sahen, während alles Volk, das mit David war, vorüberzog. Und danach überschritt auch der König den Bach Kidron und das ganze Volk schlug den Weg ein, der zur Wüste führt. Es ist aber nicht genug, dass sein eigener Sohn ihn umbringen will, sondern Feinde mit einer alten, offenen Rechnung trauen sich jetzt endlich aus der Deckung. Ja, nach dem Motto, wenn einer mal am Boden liegt, dann nochmal schön drauftreten. Das macht Semei, haben wir auch gehört. 2. Samuel 16, 13 bis 14. So ging David seines Weges mit seinen Leuten. Semei aber ging an der Seite des Berges ihm gegenüber und fluchte immerzu und warf mit Steinen nach ihm und schleuderte Staub empor. Und das ist die Situation, wo David sich aufmacht in die Wüste. Schließlich kommt er an in die Wüste Judäa. Sie beginnt circa 20 Kilometer östlich von Jerusalem, ist also relativ gut zu erreichen. Und hier konnte David versuchen, sich zu verstecken. Das hatte mehrere Gründe. Er wollte wahrscheinlich nicht nur sich, sondern auch Jerusalem und das Land vor einem blutigen Bürgerkrieg schützen und Zeit gewinnen. Er wollte nicht, dass das Blutvergießen inmitten der Königsstadt losging. Vielleicht nach einigen Tagen in der Wüste Juda oder vielleicht schon am Morgen nach der ersten Nacht schreibt David nun diesen Psalm 63. Und wie gesagt, er steckt in einer tiefen Krise. Was treibt ihn morgens aus dem Bett? Was würde uns aus dem Bett treiben? Es ist nicht die Sorge, sondern es ist das tiefe Verlangen nach Gott. Und damit sind wir bei unserem ersten Punkt. Segen in der Wüste. Und dieser Segen zeigt sich erstens darin, Gott macht David sehnsüchtig. Ich darf nochmal die Verse 2 bis 5 lesen. David betet, Gott, du bist mein Gott, früher suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und matten Land ohne Wasser. So schaute ich aus nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich preisen, solange ich lebe und meine Hände erheben in deinem Namen. es ist verwunderlich, nicht die Krise treibt David aus dem Bett, sondern die Sehnsucht nach Gott. Und das lesen wir schon in der Anrede. Er sagt, Gott, du bist mein Gott. Im Hebräischen steht dort, Elohim, du bist mein El. Elohim, das ist ein Gottesname, der häufig in den Psalmen auftaucht. Er bedeutet so viel wie der zu fürchtende, der Mächtige. Und die zweite Anrede, El, die ist vom Wortstamm her verbunden mit dem Wort Kraft. Sie ist aber auch näher dran an dem Eli, also der persönlicheren Form der Ansprache. David macht also mit dieser Ansprache deutlich, der zu fürchtende, große, mächtige Gott ist mein persönlicher, starker Gott. Du bist mein, obwohl du so mächtig bist. Es ist beides. Er betet Gott an für seine Stärke und Macht und er betet ihn an, weil er in seine Nähe kommen darf. Jede persönliche Nähe ist kostbar, aber wie viel kostbarer ist die persönliche Nähe des großen, mächtigen Gottes, der das Universum regiert? Und wie kostbar diese Nähe für David ist, wird nicht nur deutlich an dieser Anrede, die er wählt, sondern auch am Zeitpunkt, wann er aufsteht. Früher suche ich dich. Manche Ausleger übersetzen das hier auch mit eifrig suche ich dich. Im Letzten ist es aber nicht so entscheidend, ob da steht früher oder eifrig. Entscheidend ist Folgendes. David möchte Gottes Nähe möglichst bald erleben, ja, möglichst schnell. Es hat die höchste Priorität, seinen Tag in die Nähe Gottes zu tauchen. Das ist die wichtigste Beziehung von allen. Und deshalb möchte er Gott früh begegnen, bevor er irgendetwas anderes sieht. Der Zeitpunkt zeigt also eine Prioritätensetzung. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr gut verstanden und auf den Punkt gebracht. Er sagt, der Anfang des Tages soll für den Christen nicht schon belastet und bedrängt sein durch das Vielerlei des Werktages. Über dem neuen Tag steht der Herr, der ihn gemacht hat. Alle Finsternis und Verworrenheit der Nacht mit ihren Träumen weicht allein dem klaren Licht Jesu. Vor ihm flieht alle Unruhe, alle Unreinheit, alle Sorge und Angst. Darum sollen in der Frühe des Tages die mancherlei Gedanken und die vielen unnützen Worte schweigen und der erste Gedanke und das erste Wort möge dem gehören, dem unser ganzes Leben gehört. Es gibt ein Frühaufstehen aus Unruhe und Sorge. Das ist unnütz. Und es gibt ein Frühaufstehen aus Liebe zu Gott. Das übten die Männer der Heiligen Schrift. Gott früh am Morgen zu suchen, ist nicht einfach nur eine rationale Entscheidung. Ja, so Gott ist der Chef dieser Welt, also als erstes meinen Termin mache ich mal mit ihm, dann habe ich Ruhe für den Rest des Tages. Sondern es ist ein Verlangen für David. Das wird wunderbar bildhaft ausgedrückt in Vers 2b. Meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und matten Land ohne Wasser. Wir finden hier ein wunderschönes Doppelbild. Das ist eine klassische Figur, eine Stilfigur in dem Psalmen, ein Parallelismus. Ein ähnlicher oder gleicher Sachverhalt wird mit zwei leicht unterschiedlichen Formulierungen dargestellt. Hier finden wir das genau. Meine Seele dürstet nach dir. Das heißt, die seelische innere Dimension, dieser Wunsch, Gott zu begegnen, äußert sich in einem Verlangen, was so stark ist, dass es sich körperlich spüren lässt, in einem Durst. Und genauso ist es mit seiner ganzen Existenz. Das wird dann nochmal aufgenommen. Mein Fleisch schmachtet nach dir. Es ist derselbe Gedanke. Alles in David sehnt sich danach, Gott zu begegnen. Das innere Verlangen wird körperlich. Ich musste da an eine Zeit denken, als ich kurz davor war, mich mit meiner Frau zu verloben. Beziehungsweise ich war in der Phase, sie davon zu überzeugen, sich ganz auf mich einzulassen. Und in dieser Phase wohnte sie noch in Berlin. Ich bin dann am Wochenende öfters nach Berlin gefahren, habe bei einem Freund gewohnt und wir haben dann tagsüber viel zusammen gemacht. Und während dieser Zeit kam zu allem Übel noch hinzu, dass ein Umbau war auf der Bahnstrecke. Es dauerte noch länger als sonst. Und ich sehe mich noch in diesen ICs auf- und abmarschieren und habe diese Verzögerungen körperlich gespürt. Ja. Ich dachte, meine Güte, warum muss das so lange dauern? Das Wochenende ist sowieso so kurz. Und es hielt mich nicht auf meinem Sitz. Mein inneres Verlangen, meine Frau zu sehen, war so stark, dass ich es körperlich gespürt habe. Und wir kennen das in verschiedenen Redewendungen, dass das Innere zu einer körperlichen Auswirkung führt. Da dreht sich mir der Magen um oder die Haare stehen mir zu Berge oder wir haben Schmetterlinge im Bauch. Ja, das ist genau dieser Gedanke. Und so können wir hier David verstehen. Sein ganzes Wesen mit Körper, Seele und Geist verlangt nach Gott. Es ist wie ein unglaublich starker Durst und Hunger zugleich. Und welch passendere Umgebung könnte es dafür geben, um diesen Durst zu unterstreichen, als die Wüste um ihn herum? Die wird auch wieder beschrieben mit einem Parallelismus. Es ist ein dürres, ein mattes Land. Also man könnte sagen, eine wirklich wüstige Wüste. Und diese Wüste tut aber der Ausrichtung Davids auf Gott keinen Abbruch, sondern im Gegenteil. Sie nimmt alles Überflüssige weg und verstärkt den Fokus. Und David macht deutlich, wie stark dieser Fokus ist. Vers 3. So schaute ich aus nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. So ist hier das Schlüsselwort zur Verbindung zu Vers 2. David sagt hier, genauso stark, wie ich mich im Heiligtum, im klassischen Gottesdienst-Setting auf dich fokussiert habe, genauso stark tue ich es jetzt. Es ist auch eine Rückblende. Eine Rückblende auf die Zeit in Jerusalem. Und diese Rückblende hat, glaube ich, zwei Facetten. Zum einen ist sie melancholisch, sehnsuchtsvoll. Sie beinhaltet die Frage, werde ich noch einmal überhaupt zurückkommen in den Tempel? Beziehungsweise in den Vorläufer des Tempels, das Heiligtum, werde ich noch einmal dort im gewohnten Kontext meiner Gemeinde Gott anbeten können, mit meiner Familie. Melancholisch, sehnsuchtsvoll. Andererseits ist die Rückblende auch ermutigend, hoffnungsvoll. Denn David macht sich klar, wie nahe ich Gott sein kann und Gott mir ist, hängt nicht von den äußeren Gegebenheiten an. Ich bin ihm hier in der Wüste genauso nah wie dort im Tempel. Und noch etwas wird deutlich. So oder so, der Gottesdienst hängt nicht ab vom Ort, sondern von der Intensität, von dem Fokus Davids auf Gottes. Manchmal sagen unsere Formulierungen mehr über uns aus, als wir selber merken. Wir kennen das alle. Was hast du am Sonntag gemacht? Ja, ich war in der Kirche. Wie anders ist das bei David? Was sagt er? Er geht nicht einfach ins Heiligtum nur, sondern er schaut aus nach Gott im Heiligtum. Er geht nicht in einen Raum, sondern er sucht in einem Raum nach Gott. Voller Sehnsucht, wie ein Liebender. Das Verb, was wir hier im Deutschen mit sehen oder schauen übersetzt haben in Vers 3, das ist im Hebräischen das Wort hazar. Im Englischen wird es wiedergegeben mit behold. Also es geht darum, nicht etwas nur optisch wahrzunehmen, sondern es geht darum, etwas zu bestaunen, etwas zu betrachten. Es geht um ein Verständnis, um eine tiefe Verbindung. In bestimmten Fällen kann Hazar sogar Prophezeien bedeuten. Und es wird zum Beispiel in 2. Mose 24 dafür gebraucht, dass sündige Menschen wie Mose einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes tun dürfen. In Hiob 36 wird es dafür gebraucht, um zu zeigen, dass Hiob etwas Tiefes über Gott verstanden hat. Und hier in Vers 3, denke ich, kann es beides bedeuten. David schaut zurück auf seine Anbetung im Tempel und vielleicht denkt er an eine besonders intensive Gottesbegegnung, ähnlich wie sie Jesaja in Jesaja 6 beschreibt, ja, eine Art von Epiphanie. Oder er sagt, damals im Gottesdienst, als ich eine besonders tiefe Einsicht hatte. So oder so, Hazar bedeutet voller Staunen, Gott genauer zu sehen und ihm sich zu nähern. Wie anders ist das als, ich war in der Kirche. Und David beschreibt auch, was die Folge ist von diesem Hazar in Vers 3. Um deine Macht und deine Herrlichkeit zu gehen. Ja, es ist nicht irgendwie, wie manche neueren Kirchenkonzepte nahelegen, ich chill jetzt mal mit Gott und meinen Churchies. Sondern es gibt eine Asymmetrie, es gibt ein Machtgefälle in dieser Beziehung. Gott ist der liebevolle Chef und Vater und David ist das begnadigte Kind, der das Vorrecht hat, sich ihm nähern zu dürfen. Und David, er war selber König, er war Kriegsherr, er hatte Goliath platt gemacht, er war Dichter, er war Held, er war Bauherr. Er war berühmter und reicher und mächtiger als jeder einzelne von uns, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und trotzdem ist er sich seiner Stellung vor Gott sehr bewusst. Ich, kleiner Wurm, darf mich dem mächtigen Gott nähern. Was für ein Privileg. David wusste das zu schätzen. Wie sieht es bei uns aus? Spurgeon bringt es mal so auf den Punkt. Unser Elend ist nicht die Wüste, sondern dass wir so wenig nach diesen erhabenen Gottesbegegnungen trachten und so stark nach den schattenhaften Tändeleien der Zeitlichkeit und der Sinnlichkeit. Uns reicht es, in der Kirche gewesen zu sein manchmal. David schaut aus nach Gott und seiner Herrlichkeit. Und hier erweist sich die Wüste als Segen. Sie hilft nämlich David, sich auf das Wichtigste zu besinnen, auf das, was wirklich zählt. Und das ist der Fokus auf Gottes Macht. Und es wird ihm umso leichter, sich die entscheidende Frage seines Lebens zu stellen, wie steht es zwischen mir und Gott, wodurch die Wüste alles andere weggenommen wird. Vers 3 ist aber nicht einfach nur ein Rückblick, wo David spricht, genauso intensiv wie damals im Heiligtum bete ich dich jetzt an, Gott, sondern Vers 3 öffnet auch den Blick in die Zukunft. Vers 3 ist nämlich der Einstieg zu einem weiteren Parallelismus, nämlich mit Vers 5. Schauen Sie mal, Vers 3 heißt es, so schaute ich aus nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Also so schaute ich aus in der Vergangenheit. Und Vers 5, da heißt es, so will ich dich preisen, solange ich lebe, meine Hände erheben in deinem Namen, solange ich lebe, Zukunft. Das heißt, David macht Folgendes deutlich, mit derselben Intensität, wie ich heute an diesem Wüstenmorgen schaue nach dir, dich suche, genauso intensiv habe ich es getan in der Vergangenheit, im Heiligtum und egal was passiert, genauso werde ich es tun in der Zukunft, mein Leben lang. Und es ist interessant, David gibt dieses Versprechen an Gott ohne Einschränkung. Ja, man könnte ja sagen, jetzt ist so ein Punkt, wo man anfängt zu handeln, dass man sagt, lieber Vater im Himmel, du siehst, in welch misslicher Lage ich bin in der Wüste, bring mich zurück in meinen Palast und dann werde ich dich anbeten mein ganzes Leben lang. Das macht David eben gerade nicht, sondern er sagt bedingungslos, so wie ich dich damals im besten Kontext, im guten Leben angebetet habe, so werde ich dich auch in der Zukunft anbeten. Warum? Den Grund finden wir eingeschlossen von Vers 3 und Vers 5 in der Mitte, Vers 4. Das heißt, die Anbetung von David, so und so, kreist um das Zentrum von Vers 4. Was lesen wir dort? Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. Das Wort, was wir dort für Güte finden, ist im Hebräischen Chesed. Es bedeutet nicht einfach nur Güte, es bedeutet mehr, es bedeutet eigentlich Bundestreue Gottes. Das heißt, Gott geht durch dick und dünn mit David. Er hält seine Zusage. Ich werde auf dich aufpassen, David. Und das ist die Sicherheit von David im Leben und im Sterben. Es war seine Sicherheit in der Vergangenheit gegen Goliath, gegen Saul. Und es wird auch in der Zukunft seine Sicherheit sein. Warum? Weil Davids Schutz, Davids Fülle nicht von ihm abhängt, auch nicht von der Wüste, auch nicht vom Palast, sondern an der Chesed von Gott, der Bundestreue Gottes. Und deshalb kann David sagen, du bist treu und deshalb werde ich dich auch immer anbeten. Du warst mir treu, du wirst mir treu sein. Gott ist da und er ist wichtiger als die Umstände. Im Psalm 73 heißt es, wenn ich dich habe, so verlange ich nicht nach Himmel und Erde. Hier kommen wir zum Herzstück von Davids Theologie. Sie ist komplett gottbezogen. Sie will Gott die Ehre geben. Sie liebt nicht Gott als denjenigen, der David gute Dinge gibt, sondern sie liebt Gott als Person um seiner selbst willen. Matt Henry, ein Puritaner, kommentiert unseren Vers 4 einmal wie folgt. Er sagt, keine Bedrängnis und Not in irgendwelchen Wüsten darf unseren heiligen Gesang zum Verstummen bringen. Vielmehr ist es auch dort unsere Pflicht und unser Vorrecht, freudige Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten, weil unser Gott eben der gleiche ist, so oder so. Ja, mehr noch, wenn Gott uns in die Wüste führt, dann ist das für uns, und ich predige mir da absolut selbst, ist es für uns ein Test. Lieben wir Gott, weil er uns gute Gaben gibt? Und loben wir ihn deshalb, weil er uns so vieles gibt, was wir uns wünschen? Mit dieser Logik können wir auch als Raucher einen Zigarettenautomaten anbeten. Ja, wir sind natürlich keine Raucher, aber das ist die Logik. Beten wir Gott an als einen Wunschautomaten und sind beleidigt, wenn er uns das nicht gibt, was wir uns wünschen? Oder beten wir Gott an für das, was er ist? Wüstenzeiten sind Testzeiten für uns. Sehen wir Gott als Wunschautomat, der für uns zu liefern hat? Oder sehen wir Gott als liebevollen Vater, der seine Chesed, seine Bundestreue an uns erweist und uns testet und uns bestimmte Sachen wegnimmt, damit wir uns umso mehr auf ihn fokussieren? Unser erster Punkt lautete ja, und das ist auch der längste, Gott macht David erstens sehnsüchtig. Und hier ergibt sich also eine ganz praktische, ja, herausfordernde Anwendung für jeden Einzelnen von uns. Denn Wüstenzeiten in unserem Leben sind ein Test. Erstens stellt sich die Frage für jeden Einzelnen von uns, kann ich wie David sagen, Gott, du bist mein Gott? Ja, weil die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Gott überhaupt anbeten und ihm begegnen dürfen, ist ja, dass wir eine echte persönliche Beziehung haben. Und eigentlich ist das unmöglich. Das hatte David auch genau verstanden. An anderer Stelle schreibt er, wer darf sich nähern dir und deinem heiligen Berg? Und die Antwort ist, wer reine Hände hat und ohne Tadel ist. Wer ist das? Niemand. Es trifft auf keinen von uns zu, auf David nicht, auf uns nicht. Wir alle haben unreine Hände, wir alle sind Sünder. Eigentlich können wir uns alle Gott nicht nähern. Aber Gott selbst bietet uns den Ausweg an. Er selber möchte uns rein machen. Er möchte uns waschen, wie es im Psalm 51 beschrieben wird. Und wie ist das möglich? Wie kann ein perfekter, heiliger Gott so schmutzige Sünder wie uns die Hände waschen, uns vergeben? Die Antwort ist der Nachfahre Davids, der Messias, Jesus Christus. Jesus Christus kommt später auf die Erde, viele Jahre nach David, und er lebt als einziger sündlos auf dieser Erde. Er übernimmt die Strafe für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha. Er leidet um unserer Sünde willen und er steht auf von den Toten, macht dadurch deutlich, er ist stärker als die Sünde. Und genau das macht den Weg frei für jeden von uns. Für jeden, der glaubt, ja, ich habe dich, Jesus, mit an dieses Kreuz gebracht. Ich habe mit meiner Sünde das verschuldet, aber du hast meine Sünde auch getragen. Ich habe eigentlich von Gott die Strafe für meine Schuld verdient, die Hölle. Aber du hast meine Schuld getragen und deshalb darf ich mich, wenn ich mich an dir festhalte, auch Gott nähern. Ich glaube daran. Der das sagt, der kann sagen, mein Gott, nur der kann sich Gott nähern. In die Kirche zu gehen, reicht nicht aus, um sich Gott zu nähern. Wir brauchen Christus und seine Vergebung. Erst dann ist der Weg zu Gott frei. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, dann stellt sich für uns noch eine zweite Frage, nämlich, haben wir diese Sehnsucht nach Gott? Oder geben wir uns mit so ein bisschen zur Kirche gehen zufrieden und Gott hat ja mein Leben so ganz gut ausgestattet und klar, ich mache so ein bisschen meinen Dienst. Ich bin auch bereit zu studieren, das ist durchaus spannend. Es ist immer sinnvoll, mehr über ihn zu erfahren. Meinen Kindern sollte ich auch ein bisschen was weitergeben. Bleiben wir auf dieser Ebene stehen oder sagen wir wirklich, wir möchten Gott nahe sein? Ich predige mir selber, Wüstenzeiten sind eine große Hilfe. Denn wenn reduziert wird, was wir an Luxusgütern, Ruhe und Sicherheit haben, dann stellt sich die Frage, lieben wir Gott als Person oder als unseren Luxusautomaten? David ist uns hier ein Vorbild. Gott anzubeten ist für ihn keine Pflichtübung, sondern er hat so viel Sehnsucht nach Gott, dass es ihn geradezu körperlich, haben wir gesehen, aus dem Bett treibt. Und auch hier vielleicht eine interessante Anwendung für uns. Wie sieht es aus am Sonntagmorgen? Freue ich mich auf den Gottesdienst, weil ich Gott begegnen kann und zusammen mit meinen Geschwistern bin? Oder ist es so, naja, gehört halt eben dazu und außerdem gibt es danach lecker Kirchenkaffee und ich sehe die Leute, mit denen ich mich sonst verabreden müsste? Damit sind wir beim zweiten Punkt. Gott macht David nämlich nicht nur erstens sehnsuchtsvoll, sondern zweitens auch satt. Gehen Sie mit mir in die Verse 6 bis 7. Wie von Mark und Fett wird satt meine Seele und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund, wenn ich an dich denke auf meinem Lager. Benedikt Peters bringt es in seinem Kommentar zu Psalm 63 wunderbar auf den Punkt. Er sagt, David ist dort, wo der Leib Mangel leidet, in der Wüste. Hier aber findet er, dass ihm Gott die Seele in nie geahnter, zuvor nie erfahrener Weise sättigt. Mark und Fett ist das Beste an den vergänglichen Speisen, die für den Bauch sind. Das ist wirklich so. Mark und Fett, das ist für uns schwer nachzuvollziehen, aber Mark und Fett sind nach dem alttestamentarischen Verständnis, nach den kulinarischen Überlegungen dieser Zeit, das Beste, was man bekommen kann, das Reichhaltigste. Ein Beispiel dafür finden wir in 1. Samuel 2, 12 bis 17. Hier wird den Söhnen des Hohepriesters Eli vorgeworfen, dass sie sich das Opferfleisch selbst unter den Nagel reißen, bevor das Fett verbrannt wird. Das heißt, sie selber sichern sich den Leckerbissen, der eigentlich für Gott gedacht ist. Und Gott bestraft ihr Verhalten drastisch. Sie sterben deshalb. Das heißt, Fett und Mark gilt als das Beste, was man zu sich nehmen kann in dieser Zeit und waren ein Zeichen von Überfluss, Fülle und Geschmack. Und wir erinnern uns, rein äußerlich betrachtet, befindet sich David in genau der entgegengesetzten Situation. Ein mattes, dürres Land. Es ist Mangel. Doch Davids Seele ist durch seine Zuwendung zu Gott umso reicher gesättigt. Und das ist das, was für David zählt. Er sagt, es ist egal, wie dürr die Wüste ist. Meine Seele fließt über, weil ich so nah an dir dran bin. Hand aufs Herz. Wie gesagt, ich predige mir selber. Was ist das Mark und Fett unseres Lebens? Worauf hoffen wir? Was soll uns satt machen? Bei David ist es eindeutig, die Begegnung mit Gott. Und anders als ein körperliches, als ein kulinarisches Festmahl, führt diese Begegnung mit Gott nicht zu einem Food-Koma, ja, dass er umso ruhiger wird, erstmal Mittagsschlaf oder so, sondern David wird aktiv. Er beginnt Gott zu loben, ja, denjenigen, der seine Seele so füllt. Und diese Fülle seines Jubels kleidet David wieder in einen Parallelismus. Er sagt, mit jubelnden Lippen will ich dich anbeten, ich will dich loben mit meinem Mund. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Ist unser Gebetsleben vor allem davon geprägt, dass wir unsere Bitten vortragen und am Ende, naja, und danke, dass du mich hörst? Oder bringen wir Gott Dank und Jubel und Lob dar? Auch hier können wir vom König David lernen. Und es ist interessant, dieses Danken, dieser Jubel ist nicht einfach nur beschränkt auf eine Gebetszeit, sondern es bestimmt sein Leben, sein Vitalsystem, seinen Biorhythmus. Vers 7. Wenn ich an dich denke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen. Das heißt, David ist so von diesem Jubel eingenommen, dass er nachts sogar nicht schlafen kann. Gott hat sein Herz so ausgefüllt, dass David ihn nicht nur am Morgen als erstes anbeten möchte. Er möchte auch abends, nachts weiter über ihn nachsinnen. Die Formulierung über dich, nachsinnen in Nachtwachen, kann mehrere Sachen bedeuten. Nachtwachen kann bedeuten in den unterschiedlichen Zeiträumen der Nacht. Es kann auch heißen, während der Wachwechsel, der Leibwache, ja, also David befindet sich ja in dieser Wüstensituation, wird bewacht. Entscheidend ist Folgendes. David ist so voll vom Lob Gottes, dass er nachts nicht schlafen kann. Er ist so begeistert, dass er nicht nur über Gott nachdenkt, sondern, Vers 7, er sinnt erst nach und Vers 6, dies führt zu Jubel und Gesang. In Apostelgeschichte 16 finden wir spannenderweise eine ganz ähnliche Situation. Bevor der Apostel Paulus und seine Mitstreiter durch das Erdbeben aus dem Gefängnis in Philippi befreit werden, machen sie es wie David. Sie singen voller Inbrunst nachts Psalmen und erleben eine wunderbare Manifestation Gottes. Auch hier kommen wir relativ einfach zu einer Anwendung. Was hält uns nachts wach? Sind es die Sorgen oder ist es das Lob Gottes? Oder noch grundsätzlicher gefragt, was macht unsere Seele satt? Bonhoeffer hat es wieder einmal schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, wir dürfen wirklich kein schlechtes Gewissen dabei haben, mit dem Psalmen um Leben, um Gesundheit, um Friede, um irdisches Glück zu beten. Wenn wir nur, wie der Psalm selbst dies tut, alles als Erweise der gnädigen Gemeinschaft Gottes mit uns erkennen und dabei festhalten, dass Gottes Güte besser ist als das Leben. Das wahre Mark und Fett unseres Lebens, die wahre Power, die Erfüllung, kommt nicht von allem Äußerlichen, von allem Schönen, was das Leben zu bieten hat, sondern es kommt nur von Gott allein. Gott allein kann uns satt machen. Und deshalb nimmt er manchmal den Luxus, Mark und Fett aus unserem Leben weg, um uns darauf hinzuweisen. Er sagt, lieber Lukas, du brauchst nicht Luxus, du brauchst nicht Gesundheit, du brauchst mich. Ja, am Ende kann Gott sogar sagen, du brauchst nicht mal dieses Leben, du brauchst mich. Und jemand, der das verstanden hatte, war Jeremia. Klagelieder. Er sitzt in den Trümmern Jerusalems und singt Folgendes. Es sind die Gütigkeiten Jahwes, dass wir nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist groß. Jahwe ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Das singt er nicht irgendwo idyllisch in einem Fünf-Sterne-Hotel, das singt er in den Trümmern von Jerusalem. Jeremia und David, sie sagen, Gott macht meine Seele satt, auch wenn sonst alles Wüste ist. Wie ist es bei uns? Und damit sind wir dann bei unserem dritten Punkt angekommen. Wir hatten Folgendes gesehen, David muss in die Wüste fliehen. Das ist ein Segen, denn Gott macht ihn dort sehnsüchtig nach ihm. Er macht ihn zweitens satt und drittens sicher. Verse 8 bis 9. Dort sagt David, denn du bist meine Hilfe und ich will jubeln im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich. David macht also deutlich, diese Sattheit in Gott ist nicht so eine psychologisch subjektive Beruhigungspille, ja, nach dem Motto Opium für den König in der Verfolgung, sondern sie bringt David dazu, die eigene bedrängte Situation realistisch zu analysieren. Was ist das Ergebnis dieser Analyse? Vers 8, Gott ist meine Hilfe. Genau die gleiche Analyse finden wir auch im Psalm 118, Vers 6. Ist Gott mein Helfer, was will dann ein Mensch mir tun? Gott ist derjenige, der die Sicherheit schenkt, der den Schatten schenkt durch seine Flügel. Wie eine Henne ihre Flügel ausbreitet über ein Küken, so deckt Gott David. So ist Gott David da. So ist Gott für David da. Was will dann Absalom machen? Und wieder sehen wir, Davids Sattheit führt zu einer Sicherheit und der Grund für die Sattheit und die Sicherheit ist der gleiche, nämlich der Fokus auf Gott, der ihn zu einer realistischen Einschätzung der Situation bringt, der ihm Geborgenheit gibt, der ihm Schatten gibt in der heißen Wüstensonne seines Lebens. Meiner Frau und mir fällt manchmal Folgendes auf. Ja, es ist mitten im Alltag und auf einmal stehen wir und unsere Kinder, zum Beispiel in der Ecke einer Küche oder in einem kleinen Kinderzimmer vorm ins Bett bringen. Alle sind zufrieden und keiner will mehr weggehen. Ja, alle stehen da irgendwie auf 2 Quadratmetern. Alle sind happy. Woran liegt es? Ja, und so kleine Kinder wollen ja sonst irgendwie immer rumrennen. Die Geborgenheit der Kinder kommt durch die Nähe der Eltern. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Mütter ihre Kinder nicht gleich in die Kita geben, sondern dass sie zu Hause sind. Die Kinder müssen gerade in dieser frühen formativen Zeit wissen, meine Eltern sind da. Sie müssen diese körperliche Nähe erfahren, um zu wissen, für das ganze Leben, ich bin geborgen. Da ist jemand, der breitet seine Flügel über mich. Und es ist sehr spannend. Ich erinnere mich noch genau an mein Studium. Ich hörte das und traute meinen Ohren nicht. Es gibt Untersuchungen dazu in der pädagogischen Entwicklungspsychologie, dass die Kinder in der Schule am stressresistentesten sind, die genau das erlebt haben, sicher gebunden zu sein. Und diese Sicherheit und Geborgenheit schafft dann Vertrautheit. Sie schweißt zusammen und sie begründet auch den Generationenvertrag. Ja? Wir als Eltern sind aufgefordert, unseren Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und wir sollten dafür echte Zuneigung und Respekt bekommen, bis ins Alter. Und genau das lässt eine Familie dann über die Generationen hinweg zusammenhalten. Welch ein Segen ist ein solches Vertrauen, das aus der Nähe und Geborgenheit wächst für die Kinder, dass sie das mitnehmen bis in ihr hohes Alter. Wir witzeln manchmal mit meinen Eltern, wir sagen, ja, das habt ihr jetzt davon, ja, ihr habt euch so gut um uns gekümmert, eure Kinder wohnen nicht weit weg, wollen regelmäßig mit euch zusammensitzen, gehen in die gleiche Gemeinde und jetzt wollen die Enkel auch schon bei euch übernachten oder mit in den Urlaub kommen, ja, das hat man dann davon. Zusammenhalt, Geborgenheit, Sicherheit, so ist es für David. Er weiß sich von Gott beschirmt, wie es auch im Psalm 91, Vers 1 heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Achtung, der spricht zu dem Herrn, meine Burg. Aus der Geborgenheit kommt Sicherheit. David weiß sich völlig geborgen. Und diese Geborgenheit geht automatisch einher mit einer innigen Beziehung. Und deshalb betont David im Vers 9 dann auch, wie eng diese Beziehung ist. Dort heißt es, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich. Und dieses Wort, was dort steht für Anhängen im Hebräischen Dabak, wird übersetzt hier mit Anhang, bedeutet eigentlich wörtlich aber kleben. Und genau dieses Wort kleben finden wir auch in 1. Mose 2, Vers 24, wo es heißt, dass in der Ehe der Mann seiner Frau anhangen wird, also an ihr kleben wird. Das heißt, Davids Seele klebt so an Gott wie die Seele Adams an Eva. Und wo finden wir diesen Gedanken im Neuen Testament? Genau den gleichen Gedanken. Epheser 5, Vers 23, wo Paulus sagt über die Ehe, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus macht da Folgendes deutlich. Es ist wie mit Christus und der Gemeinde. Wir sollen uns ganz fest an Christus binden als Gemeinde und er wird uns bewahren. Und genau das gleiche Prinzip finden wir hier in Vers 9, wo David bekennt, Gottes Rechte hält mich, er bewahrt mich und ich klebe an ihm. Ich bin eng mit ihm verbunden. Im Hebräischen ist die Rechte der Sitz der Kraft, mit der Gott hochhält, Tamak. Und dieses Wort hochhalten mit Kraft wird nicht einfach nur mit der Idee verbunden, dass Gott mit seiner Gotteskraft die Geschichte lenkt, sondern dass er seine Leute ausstattet mit der Kraft, richtig vor ihm zu wandeln. Das heißt, Gott macht beides. Gott hat die Makroebene, er lenkt die Geschichte, er hat aber auch die Mikroebene. Er hilft seinen Leuten in dieser Geschichte so zu gehen, so zu handeln, wie er es möchte. Und David hat genau das verstanden. Seine Heilsgewissheit, seine körperliche Sicherheit, sein Königtum, all das liegt nicht in seiner eigenen Kraft, sondern in Gottes starken, mächtigen Erbarmen. Er wird auf der Makroebene alles lösen und wird auf der Mikroebene David helfen, richtig zu handeln. Niemand kann ihn von seinem Gott trennen. Deshalb wird er an ihm kleben bleiben. Und hier finden wir eine ganz zentrale Lehre auch des Herrn Jesus schon vorgeschattet in dem Psalm für seine Gemeinde und für jeden Einzelnen, der ihm als persönlichen Herrn nachfolgt. Johannes 10, 27 bis 29. Achten Sie darauf. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nicht verloren gehen ewiglich. Und jetzt kommt's. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Unser dritter Punkt lautete ja, Gott macht David sicher. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir oft freudlos, geängstigt, mürrisch, knurrig? Dann könnte es daran liegen, dass wir unsere Sicherheit eben nicht in Gott suchen, sondern in uns selbst oder in den Umständen. Aber Gott möchte uns beschützen mit seiner machtvollen Hand. Und wir dürfen, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir an ihn glauben, dass er unsere Schuld getragen hat am Kreuz, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dann dürfen wir, wie David, sagen, du bist mein Gott, du wirst mich schützen. Und dann dürfen wir, egal wie die Umstände sind, jubeln und dankbar sein, wie David. Er hat es vorgemacht. Nietzsche hat mal sinngemäß geschrieben, die Erlösten müssten erlöster aussehen. Lassen Sie uns das doch angehen. Lassen Sie uns an Gott festhalten, an ihm uns freuen, an seiner mächtigen Hand, die uns festhält. Und dann werden wir erlöster aussehen. Und damit sind wir angekommen am vierten und letzten Punkt. Wir hatten gesehen, Gott macht David in der Wüste erstens sehnsüchtig, zweitens satt, drittens sicher und es wird sogar noch besser. Er macht ihn siegesgewiss. Verse 10 bis 12. Doch jene trachten mir nach dem Leben, wollen es vernichten. Sie sollen fahren in die Tiefen der Erde. Man soll sie hinschütten, der Gewalt des Schwertes. Beute der Schakale sollen sie sein. Doch der König wird sich freuen in Gott. Sich rühmen jeder, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. So, damit mein Mund noch ein bisschen durchhält. Ist Ihnen aufgefallen etwas? Also menschlich gesprochen ist Absalom mit seiner Truppe ja die größte Bedrohung für David. Und man würde jetzt meinen, er hat sich da so mit seinen Leuten in die Wüste gerettet. Jetzt ist doch mal die Zeit für so einen richtigen Rachepsalm. Ja? David befindet sich mitten im Kampf um Leben und Tod, um den Thron, die Zukunft des Volkes Israel, seiner Familie. Alles hängt am seidenen Faden. Und David verwendet 3/4 des Psalms darauf, Gott zu suchen und zu loben. Seine Seele vor Gott zu bringen. Seine Seele von Gott sättigen zu lassen. Und erst dann wendet er sich den Feinden zu. Damit macht er Folgendes deutlich. David weiß genau, wo die Schlacht gewonnen wird. Auf der geistlichen Ebene. Denn Gott ist der Herrscher, der alles in seiner Hand hält und richtig dirigieren wird. Wir hatten ja gesehen, er macht ihn sicher. Und deshalb gehen die Verse 1 bis 9 um David und seine Liebe zu Gott, seinen Jubel. Und erst 10 bis 12, dann geht es auch nochmal um die Feinde. Und daran können wir vieles lernen, auch für unsere Notsituationen. Das ist leicht gesagt, wenn wir nicht drinstecken, aber wir sollten es wirklich versuchen zu beherzigen. Als erstes sollten wir uns immer auf unseren allmächtigen Gott ausrichten und uns klar machen, er ist allmächtig und liebevoll. Er hat uns in der Hand, er wird uns hochhalten, wenn wir seine Kinder sind. Und wenn wir uns das klar machen, dann wird auch der Situation um uns herum der Schrecken genommen. Jemand, der das verstanden hatte, war John Knox. Der hat gesagt, a man with God is always in the majority. Und um diese Gewissheit zu haben, ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit, müssen wir erstmal uns klar machen, wer ist Gott? Und wie hat er alles in der Hand? Und dann sieht auch das Leben um uns herum anders aus. Und so macht es auch David. Aber die letzten Verse haben es trotzdem nochmal in sich. Vers 10. Doch jene trachten mir nach dem Leben, wollen es vernichten. Sie sollen fahren in die Tiefe der Erde. Der eigene Sohn will ihn nicht nur umbringen, hier steht, er will das Leben, er will David vernichten. Und das Wort, was hier steht für den hassgetriebenen Vernichtungswillen von Absalom und Co., kommt von dem hebräischen Wort Shoah. Und es wird noch heute benutzt, um von jüdischer Seite aus den furchtbaren Holocaust zu bezeichnen. Und dieses Wort macht auch hier im Psalm 63 deutlich, wie abgrundtief der Hass ist, der sich von Salomo und Co. gegen David richtet. Und da hilft dann auch alle fromme Tünchen nicht mehr. Spurgeon erklärt diesen Hass in seinem Kommentar zu Psalm 63 so. Er sagt, der Teufel ist ein Erzzerstörer und die von seinem Samen, also die von ihm Getriebenen, sind von Zerstörungswut besessen. Das hat also nichts mit einem Nachfolger Gottes zu tun oder einem Christen zerstören zu wollen. Hier ist ein interessanter Gedanke. Wir lesen von Absalom an einer Stelle, dass er keinen Sohn hatte, der ihn überleben würde. Das heißt, wenn es ihm gelungen wäre, David von seinem Thron zu verdrängen, wäre die Davidslinie am Ende gewesen. Und aus der Davidslinie sollte ja der Messias, Christus, kommen. Vielleicht ist damit dieser besondere teuflische Hass Absaloms auf den eigenen Vater zu erklären. Wir sehen eben sehr deutlich, dass der Wille, Gottes Leute und seine Gemeinde, seine Nachfolger zu vernichten, nicht von Gott kommen kann, sondern aus einer finsteren Quelle. Aber, Vers 10 macht deutlich, Absalom und Leute wie er werden mit dem Vernichtungswert nicht weit kommen. In Hebräischen finden wir in Vers 10 ein spannendes Wortspiel. Genau diese, die David in die Shoah, in die Vernichtung treiben wollen, sie werden selber in die Tiefen der Erde, das Totenreich, in den Sheol einfahren. Das heißt, diejenigen, die Shoah säen, werden selber Sheol ernten. Beispiel aus der nicht ganz so weit entfernten Geschichte, die Nazis. Sie wollten die Shoah vollziehen und endeten selber im Sheol. Gott ist treu in seiner Chesed, in seiner Bundesliebe zu seinem Volk bis heute. Und wir sehen es immer wieder neu in den Nachrichten. Wer Gottes Volk vernichten will, wird selber daran scheitern. Und im Psalm 63 macht David sogar nochmal sehr plastisch deutlich, wie das Scheitern seiner direkten Feinde, Absalom und Co., jetzt genau vonstatten gehen wird. Vers 11, man soll sie hinschütten, der Gewalt des Schwertes, Beute der Schakale sollen sie sein. Hinschütten bedeutet, etwas auszuschütten wie einen Eimer mit Wasser, ja, oder eine Schüssel. Das heißt, da ist keine Selbstbestimmung mehr. Jemand wird hingeschüttet. Sie haben keine Chance, sie werden dem Schwert zum Opfer fallen. Vers 11 beschreibt aber nicht nur die Todesart, sondern es wird auch beschrieben, was dann mit den Leichnamen passieren soll. Die Strafe, die Absalom und Co. erwartet, steht nämlich im krassen Gegensatz zur Hilfe Gottes und sie umfasst auch die Leichname. Hören Sie mal, wieder Peters, der das, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt bringt. Gott erhöht seine Heiligen zu sich in sein Heiligtum. Die Gottlosen hingegen stößt er in die untersten Orte, in den Sheol. Die Rechte des Herrn stützt und bewahrt die Sein. Die Gottlosen aber werden in die Grube des Verderbens stürzen. Während sich die Heiligen an Mark und Fett der Güte Gottes sättigen, werden das Schwert und die Schakale sich an den Feinden Gottes satt fressen. Und dieses Ende bedeutet gleichzeitig, dass Gott die Feinde der Gerechtigkeit, der Schande preisgibt, während er seine Heiligen in Ehre annimmt. Und ein anderer Ausleger weist auf Folgendes hin: Solche, die im Leben wie ein Schakal gehandelt haben, werden im Magen eines solchen begraben. Die Schakale waren bekannt dafür, dass sie in der damaligen Zeit die Schlachtfelder säuberten, also wie Hyänen. Und die Aussage damals, das war den Leuten klar, ist folgendes: Wer so handelt wie Absalom, wer lügt, wer entzweit, wer okkupiert unrechtmäßigerweise, wer intrigiert, der bewirkt Entzweiung, Unfrieden, Streit und Krieg. Das heißt, wer so handelt wie ein Schakal, wird bewirken, dass es irgendwann ein Festmahl für die Schakale gibt. Und David sagt jetzt, und er wird selber der Hauptgang der Schakale sein. Und genauso ist es im Fall von Absalom gewesen. Und wissen Sie, das hat mir bei der Vorbereitung dieser Predigt an einem Punkt wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt. Wenn wir uns das Ende von Absalom anschauen, dann kann man fast den Eindruck gewinnen, dass David diese Verse 10 bis 12 im Psalm 63 fast schon prophetisch redet. Also, was lesen wir vom Ende Absaloms in 2. Samuel? 2. Samuel 18, 9 bis 10 heißt es: Absalom aber wurde von den Knechten Davids gesehen. Absalom ritt nämlich auf dem Maultier. Als nun das Maultier unter die dichten Zweige einer großen Terebinte kam, da blieb er mit dem Kopf in der Terebinte hängen, mit seinen Haaren, auf die er sehr stolz war, sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte, denn das Maultier lief unter ihm weg. Da sah ein Mann, der berichtete es Joab, also dem Heerführer von David, und sprach: Siehe, ich sah Absalom in einer Terebinte hängen. Das heißt, Absalom zettelt die Entscheidungsschlacht in einem Waldgebiet an und wird mit seinen Truppen vernichtend geschlagen. Er flieht auf seinem Maultier und bleibt, wie gesagt, mit dem Symbol seines Stolzes, seiner Haarpracht, im Baum hängen. Er wird im wahrsten Sinne des Wortes an seinem Stolz aufgehängt. Er hängt am Baum ohne Kontrolle. Das wird Joab gesagt. Wie geht es weiter? Joab sprach zu dem, der ihm das sagt: Ich kann nicht so lange bei dir warten. Und er nahm drei Spieße in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend in der Terebinte hing. Danach umringten ihn 10 junge Männer, Joabs Waffenträger, und schlugen Absalom noch vollends tot. Also, als erstes baumelt Absalom hilflos in dem Baum und dann wird er hingeschüttet, den Waffenträgern Joabs, die mit dem Schwert ihn zu Ende erschlagen. Wie geht es danach weiter? Was mit dem Begräbnis? 2. Samuel 18, 16 bis 17. Und Joab stieß in das Horn und rief das Volk von der Verfolgung Israels zurück, denn Joab wollte das Volk schonen. Sie nahmen aber Absalom und warfen ihn im Wald in eine große Grube und errichteten einen sehr großen Steinhaufen über ihn. Ganz Israel aber war geflohen, jeder zu seinem Zelt. Wir sehen hier, kein Begräbnis, nicht mal ein Verscharren in der Erde, mit einem Steinhaufen bedeckt, eventuell nochmal auf diesem Wege symbolisch gesteinigt, wie es einem aufrührerischen Sohn nach dem mosaischen Gesetz gebührte. Und wer weiß, ob dann nicht im Letzten doch noch die Schakale die Reste der Leiche unter den Stein hervorgeholt haben und entsorgt haben. Mit dem Ende Absaloms war das Königtum Davids gerettet. Die Linie des Messias war gesichert. Es tritt genau ein, was David in Vers 12 festhält. Doch der König wird sich freuen in Gott, sich rühmen, jeder, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. David, der König, hat genau das getan. Er hat vertraut auf Gott, sich gefreut an Gott, Gott gesucht und wurde rehabilitiert. Am Ende der Geschichte wird er wiederhergestellt und er wird Gott rühmen für seine Treue, seine Chesed, seine Bundesliebe, wie er es bereits in den Versen 8 bis 9 getan hat. Denn du bist meine Hilfe, ich will jubeln im Schatten deiner Flügel, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich. Und hier formuliert David nun selbst eine ganz klare Anwendung in den letzten Versen. Genauso wie ihm, dem freudigen König, der auf Gott vertraut hat und der von Gott durchgebracht wird, wird es denjenigen gehen, die sich wie er auf Gott verlassen. Dieses Verlassen auf Gott kommt ja auch in dieser Schwurformel zum Ausdruck, die wir kennen. So wahr mir Gott helfe. Dahinter steckt, dass der Schwörende zugibt, ich selber kann es nicht umsetzen, Gott muss mir helfen, dann kann es gelingen. Und man kann also hier wunderbar sagen, jeder, der sich wie David auf den großen Gott und seinen Schutz verlässt, der im übertragenen Sinne kann sagen, dass er auf Gott schwört. Wir haben ja diesen Begriff, ich schwöre auf etwas, ich verlasse mich auf etwas. Jeder, der das tut wie David, der sagt, ich schwöre auf Gott, der kann genauso siegesgewiss sein wie David. Und damit steht er dann im Gegensatz zu Absalom und anderen Lügenrednern, denjenigen, die gegen Gott und seinen Gesalbten vorgehen, indem sie Lügen, Streit und Unfrieden sehen. Der Mund dieser Lügenredner wird verstopft werden. Der Gläubige wird von Gott erhalten werden. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir unter dem Schutz Gottes stehen, wenn wir ihm anhängen, ihn suchen, ihm loben, auch keine Sorgen machen vor Lüge oder vor böser Nachrede. Gott wird den Lügnern das Maul stopfen und wir dürfen ganz ruhig sein. Was haben wir also gesehen in diesem vierten Punkt? Gott macht David siegesgewiss und die Anwendung für uns ist auch hier eigentlich sehr deutlich. Verlassen wir uns auf unseren eigenen Stolz, unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Fähigkeiten, unlautere Mittel, dann werden wir scheitern wie Absalom. Oder wollen wir sein wie David? Wüstenzeiten sind riesige Chancen für uns. Wüstenzeiten können Segenszeiten für uns sein. Denn wie David möchte Gott uns in diesen Wüstenzeiten sehnsüchtig machen, dass wir uns neu nach ihm ausstrecken, dass wir seine Nähe suchen, dass alles an Kladderadatsch weggenommen wird. Und wenn wir uns sehnsüchtig an Gott wenden, dann werden wir ihm neu begegnen. Er wird uns satt machen, er wird unsere Seele stärken. Und aus dieser inneren Sicherheit und Geborgenheit erwächst dann, dass wir uns klar machen, wir sind sicher bei Gott. Er bringt uns durch und wir dürfen siegesgewiss sein, auch gegen alle widrigen Umstände. Wir waren eingestiegen mit dem Zitat von Onassis. Ein reicher Mann ist oftmals nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. David wüsste, was er antworten würde. Er würde sagen, ein armer Mann mit Gott ist der glücklichste, sicherste, reichste Mensch dieser Welt. Und hier liegt das Geheimnis von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Hier bekommen wir den persönlichen Schlüssel zu der Schatzkammer Davids. Und dieser Schlüssel, der ist für uns greifbar. Dieser Schlüssel ist, dass wir uns auf Gott ausrichten und ihm vertrauen. Und die Frage stellt sich an jeden Einzelnen von uns. Gerade wenn wir in einer Wüstenzeit sind, gerade wenn wir auf das Wesentliche von Gott hingewiesen werden, benutzen wir diesen Schlüssel? Richten wir uns aus auf Gott? Oder fokussieren wir uns immer noch auf irgendwelchen anderen vergänglichen Krams? Ich darf einmal kurz mit uns beten zum Abschluss. Allmächtiger Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du David in diese Wüstensituation hast kommen lassen und dass aus dieser Wüstensituation dieser Psalm heraus entstanden ist. von dem wir so viel lernen dürfen. Du siehst, wie es in unserem Leben aussieht. Du siehst, wie oft wir uns hinreißen lassen zum Sorgen, wie oft wir uns ablenken lassen von allem möglichen Krams. Und wir möchten dich doch bitten, schenke uns neu diese Sehnsucht, schenke diese Sattheit, die daraus erwächst, dass wir dir begegnen. Schenke uns, dass wir wissen, dass wir sicher sind in dir und dass wir siegesgewiss mit dir durch dieses Leben gehen dürfen, trotz aller Schwierigkeiten. Allmächtiger Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort, was du uns heute gegeben hast. Bitte schenke doch auch, dass es die kommende Woche mitprägen möge. Amen.